das macht mir immer noch Spaß. Mir geht es um diesen kreativen Prozess. Es gibt mir so ein schönes Gefühl, wenn Leute dann etwas haben, mit dem sie Zeit verbringen und Spaß haben gemeinsam an einem Tisch. Dafür habe ich es angefangen, dafür habe ich es immer gemacht und dafür mache ich es auch jetzt noch.
Veröffentlicht. Ein Podcast mit Sebastian Flecker.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Veröffentlicht. Es ging in diesem Podcast bisher viel um Musik und ums Schreiben und auch ein Magier war schon bei mir am Mikrofon zu Gast. Heute tauchen wir in eine ganz neue Welt ein, in die Welt der Brettspiele. Und ich freue mich, dazu einen großartigen Gast begrüßen zu dürfen. Aus Wien ist mir Arno Steinwender zugeschaltet. Hallo Arno.
Hallo, grüß dich.
Arno, du bist einer der bekanntesten Spieleautoren im deutschsprachigen Raum. Du hast über 60 Gesellschaftsspiele veröffentlicht, vom Quiz bis hin zu Kinder- und Familienspielen, viele auch mit Co-Autoren, darunter das Quiz Smart 10, das international ausgezeichnet wurde und seit 3 Jahren als Quizshow im ORF läuft. Dein Spiel Die magischen Schlüssel wurde 2024 zum Kinderspiel des Jahres gekürt und gerade jetzt ist neben What's Next auch dein neues Spiel Blitzwisser erschienen. Arno, nimm uns doch gleich mal mit. Wie fühlt sich dieser Moment an, wenn so ein neues Spiel das Licht der Öffentlichkeit erblickt?
Ich würde sagen, das ist einer der schönsten oder der schönste Moment überhaupt in dieser ganzen Reise, wenn man ein Spiel entwickelt. Also für mich zumindest ist es die Hoffnung, wenn ich eine Idee habe, die dann zuerst einmal Stunden, Wochen oder Monate oder sogar Jahre in meinem Kopf herumspukt und die ich dann weiterentwickle, die ich dann teste, die ich dann als Prototyp habe. Wenn das dann wirklich Hochglanz produziert ist, von einem Illustrator illustriert, von einem Verlag eben, dann wirklich ins Regal kommt und du diese Schachtel in der Hand hältst, mit der du im Kopf und auch als Prototyp so viele Stunden verbracht hast, das ist das Tollste, was es gibt.
Das glaube ich, wie es einem Buchautor auch geht.
Das ist, denke ich, vergleichbar, ja. Wobei, wenn ich ergänzen darf, bei mir ist es halt auch nochmal so, bei einem Buch, natürlich kommt es da wahrscheinlich auch auf die Schriftart an oder wie ist das Cover designed, aber beim Spiel, das ist natürlich noch viel haptischer. Also ich zitter dann schon auch immer mit, sind die Teile gut geworden, ist die Farbgebung gut, passt alles zusammen, so wie es soll. Das ist dann immer noch einmal ein besonders spannender Moment, weil es natürlich mehr ist als ein Text, eine Geschichte oder etwas Geschriebenes, wo ich jetzt nicht Zusatzmaterialien habe, wie beim Spiel.
Und weil es ja auch dann kleinteilig ist und dann ja verschiedene Komponenten gibt, wo man sagt, ja, passt das und passt dies, oder?
Genau so ist es, ja. Also meistens bin ich ja im sehr engen Austausch mit den Verlagen schon im Prozess des Werdens sozusagen. Also wenn der Verlag einen Vertrag unterzeichnet, dann bin ich oft auch sehr hautnah dabei und werde auch gefragt, hey, wie findest du das und jenes? Aber es macht nicht jeder Verlag so. Und das heißt, ich habe jetzt nur bedingt Einflussnahme, wie dann das Endprodukt wirklich rüberkommt sozusagen. Mhm.
Wir sprechen nachher noch über so, ich sage es auch, den kreativen Prozess und so die Abläufe und ich wollte nochmal einen Schritt zurückgehen und so an die Anfänge, sage ich jetzt mal. Erinnerst du dich noch an das erste Spiel, das dich als Kind begeistert hat?
Also so 100% kann ich es jetzt nicht festlegen, glaube ich. Also sicherlich war eins der ersten Spiele, was ich gespielt habe, Mensch, ärgere dich nicht oder Domino oder was man halt so spielt als Kind. Aber so richtig gefesselt kann ich mich erinnern, hat mich Sagerland von Ravensburger kennst du auch noch, ne? Also damals gab es ja auch, also ich gehe jetzt auf die 50 zu und damals gab es jetzt noch nicht diese riesengroße Spieleauswahl, die es heutzutage gibt. Und dieses Spiel, also Sagerland, das ist dann eben irgendwann unter dem Weihnachtsbaum, glaube ich, gelegen. Und das war so schön mit diesen Bäumchen und das hat mir auch einfach vom Spiel gefallen. Es ist halt so ein bisschen Memory dabei. Das habe ich sehr viel gespielt. Ja, und Risiko dann später, also ich hatte viele Risikostunden, DKD natürlich in Österreich, also Monopoly quasi, aber das kaufmännische Talent von Piatnik funktioniert ähnlich wie Monopoly, aber ist halt sehr österreichisch und ich glaube, das spielt auch jedes österreichische Kind, das ist so irgendwie ein Muss.
Und wann kam der Moment, wo du gemerkt hast, ich will nicht nur spielen, sondern auch selbst Spiele entwickeln?
Also zuerst war es ja mal so, nach der Kindheit, da hört man das Spiel irgendwann auf und das hat dann aber in der Studienzeit wieder begonnen und das hat mich so gecatcht mit den Siedlern von Catan, bin ich sozusagen wieder zurückgekommen zum Spielen und dann wollte ich mehr und dann wollte ich mehr Spiele kennenlernen vor allem. Also ich wollte zuerst einfach nur spielen. Ich war fasziniert, was da für neue Spielmechaniken jetzt plötzlich kommen und wie Spiele noch sein können, ganz anders, als ich es bisher kannte. Ja, und dann habe ich einmal sehr, sehr viele Spiele gespielt und habe dann auch eine Online-Plattform gegründet, die Spielekritiken veröffentlicht und habe diese betrieben und aufgebaut. Und auch das hat mir dann irgendwann nicht gereicht, weil ich so viele Spiele gespielt habe. Und dann habe ich mir oft gedacht, das würde ich anders machen. Ja, ja, und dann kam irgendwann so das Gefühl, okay, ich probiere das jetzt einfach mal. Ja, und dann habe ich Ideen in meinem Kopf gedreht und habe relativ schnell einen Prototypen gebastelt dann auch.
Du hast ja eigentlich was anderes gelernt, warst ja lange Jahre auch Lehrer für Mathematik und Chemie. Und wann war dann irgendwie so dieses, also für dich auch merkbar, da ändert sich jetzt was oder möchtest vielleicht da dich auch umorientieren?
Ja, richtig. Also ich habe Mathematik und Physik studiert und habe dann über 20 Jahre an einem Gymnasium Mathe, Physik, Informatik unterrichtet, habe aber immer parallel eigentlich als Hobby-Spiele entwickelt. Ja? Und zu 99% geht das auch nur als Hobby. Also da war jetzt anfangs nicht das Bedürfnis da oder das Ziel da, ich will davon leben oder ich will ganz viele Spiele machen oder über 80 Spiele veröffentlichen, so wie ich das mittlerweile getan habe. Es hat mir einfach Spaß gemacht, es macht mir immer noch Spaß, mir geht's um diesen kreativen Prozess. Es gibt mir so ein schönes Gefühl, wenn Leute dann etwas haben, mit dem sie Zeit verbringen und Spaß haben gemeinsam an einem Tisch. Dafür habe ich es angefangen, dafür habe ich es immer gemacht und dafür mache ich es auch jetzt noch. Nur habe ich irgendwann dann gesehen, okay, die Spiele laufen besser. Ich habe so viele Ideen. Diese Ideen werden auch noch gut angenommen. Die machen offensichtlich den Leuten Freude, dass ich dann begonnen habe zu reduzieren in meinem Lehrerjob. Und es ist dann immer weniger und weniger geworden. Und irgendwann war dann einfach der logische Schritt, ich widme alle meine Zeit, die ich so habe, der Spieleentwicklung.
Und woher kommen deine Ideen und lässt du dich da auch von anderen Spielen inspirieren?
Ja, woher kommen meine Ideen? Das ist immer so diese Killerfrage. Ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen. Also vieles kommt bei mir, weil ich irgendwelche Dinge in der Hand habe oder Formen sehe. Also ich bin ein sehr haptischer Mensch. Wenn da irgendwelches Zeug am Tisch herumliegt, was interessant oder ungewöhnlich ist, dann kann es sein, dass mir das eine Idee gibt, ja. Von anderen Spielen, ja sicher, also holst du Inspirationen von anderen Spielen, weil die Grundmechaniken, also es gibt viele Spiele mit einem Würfel und mit Spielfiguren und mit Karten, ja. Was es da alles gibt, es war meiner Meinung nach alles oder fast alles schon da, aber tatsächlich spiele ich mittlerweile so wenig andere Spiele, ich schäme mich ja fast, das zu sagen, aber ich beschäftige mich einfach so viel mit meinen eigenen Entwicklungen und da sind ja viele Testrunden notwendig und so, dass ich schon so viel Spiel, dass eigentlich wenig Zeit bleibt. Woher die Ideen dann genau kommen, was sehr gut funktioniert, du hast das schon erwähnt, also dass ich auch gerne Spiele mit Co-Autoren mache, so im Gespräch. Wir sagen dazu immer Ideen-Ping-Pong. Ja? Also wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich würde gerne mal ein Spiel machen mit, keine Ahnung, Fässern, die über einen Wasserfall rollen. Ja, keine Ahnung, da hätte ich jetzt keine weitere Idee, aber du könntest mir jetzt sagen, ah, cool, da könnte man doch so und so. Und da kann so ein kreativer Austausch zwischen zwei Spieleautoren entstehen, der dann quasi aus dem fast nichts in einem magischen Gespräch, sage ich dazu mal, zu einer Idee führt. Ja, oder ich gehe spazieren mit dem Hund, was auch immer, und plötzlich ist da dieser eine Gedanke, der mich nicht mehr loslässt. Und das kann auch sein, ja. Also irgendein Funke ist da und dann rollt es schon los.
Und hast du irgendwie auch diesen, weiß nicht, das Bestreben, dass auch die Spiele eher einfach sein sollen? Ist dir das wichtig? Gibt ja auch die Frage, so soll man eigentlich die Spielanleitung komplett vorher lesen oder einfach loslegen? Sind das Dinge, womit du dich beschäftigst?
Ja, also meine Spiele sind, würde ich sagen, zu 90% relativ einfach von den Regeln und relativ kurz von der Spieldauer. Es liegt einfach daran, dass ich selber solche Spiele gerne mag. Also ich spiele auch gern mal irgendein Spiel, was 2-3 Stunden dauert und wo ich mal eine Stunde lang die Anleitung lesen muss. Nur fehlt mir da oft die Zeit dazu und ich spiele lieber verschiedene Sachen, dafür mehrere Sachen. Und man sollte halt auch, das ist meine Überzeugung, man sollte selber nur Spiele entwickeln, an denen man auch selber Spaß macht. Also alles andere macht für mich halt wenig Sinn. Ja, ich möchte Spiele machen, die ich auch auf den Spieltisch bringen möchte mit meinen Freunden. Und das sind nun einfach einmal die Spiele, die eher kurz und knackig sind, oft Quizspiele oder Party oder mal ein Wort, Stadtland-Flussrichtung oder so. Also Blitzwisser ist auch so ein ganz schnelles, knackiges Ding. Kommt jetzt eben in der Spielemesse in Essen raus. Ich schließe keine längeren, komplexeren Spiele aus, habe ich auch schon gemacht, ja. Aber da hätte ich dann gern oder da habe ich dann gerne einen Co-Autor dabei, weil ich gewisse Anlagen habe, sage ich jetzt einmal, die ergänzt werden müssen. Also ich brauche dann jemanden, der verbissener mathematisch durchrechnet, wie die Wahrscheinlichkeiten sind bei so einem komplexen Spiel. Also ich kann das rein von der Ausbildung oder vom Verständnis der Mathematik, aber es macht mir halt keine Freude, ja. Oder nicht so viel, dass ich dann wirklich so ein komplexes Spiel fertig entwickeln möchte alleine. Weil das sind halt schon hunderte oder hundert Testrunden, die man da macht. Da muss man dranbleiben und da muss man selbst auch den Biss haben. Und vielleicht habe ich diesen Biss nicht. Ich möchte schneller sehen, ob eine Idee funktioniert oder nicht. Und vor allem, es soll halt ein Spiel sein, das mir auch Spaß macht. Und das sind die kurzen.
Und es ist auch der kreative Prozess einfach, der dich dann auch mehr begeistert.
Ja, so ist es. Also bei komplexen Spielen kommt es halt mehr auf die Mechanik, die dahinter steckt. Wie greifen verschiedene Wertungssysteme ineinander? Also es ist auch ein kreativer Prozess, aber es ist viel mehr technisch-mathematisch, würde ich sagen, ja, was jetzt das Spiel entwickeln betrifft. Das heißt nicht, dass das Spiel sehr technisch rüberkommen muss, aber es steckt halt viel drin. Und bei anderen Spielen oder bei vielen Spielen von mir, da geht's auch wie bei der Smartbox zum Beispiel. Wie schaut die aus? Wie ist die gute Anordnung? Was ist das Gimmick? Ich habe auch 3D-Drucker und Lasercutter zu Hause. Dieses Prototypen, das gehört für mich zur Freude am Spieleentwickeln dazu. Mache ich immer wieder gern so Dinge, die eigentlich irgendein Gimmick haben, wo ich mir bei der Idee denke, oh Gott, das ist ja viel zu teuer für die Produktion. Da wird mir jeder Verlag sagen, das können wir nicht bezahlen. Ja, also das Problem habe ich öfter, weil es wird halt schon sehr knapp kalkuliert. Ja.
Aber dieses, ich sage jetzt mal, korrigiere mich, dieses Basteln ist ja auch ein kreativer Prozess, auch ein kreatives Tun.
Absolut, absolut. Und das mache ich auch total gerne. Habe ich natürlich auch professionalisiert in der Zeit, weil im Prinzip brauchst du ja, um ein Spiel zu entwickeln, ja, einen Computer oder nicht einmal. Also du kannst alles auf Karten malen. Und wenn du den Computer und den Drucker hast, reicht das auch. Und du schneidest halt Karten per Hand aus und beklebst die Würfel so, ne? Aber du kannst das halt natürlich auch ein bisschen verrückter, sag ich mal, angehen, oder? Ich möchte auch, dass meine Prototypen einfach sehr, dass die schon sehr ansprechend sind, ja? Das heißt, die Illustration muss halbwegs passen. Da bastel ich halt selber was hin mit Hilfe von Google und Co. Auch die Haptik vom Spiel, es muss einfach passen. Ja, und da stecke ich sehr, sehr viel Zeit rein, schon in die Prototypen, obwohl ja die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass das Spiel nie produziert wird. Also es wird ja bei weitem nicht jede Idee genommen und kommt dann auch tatsächlich in den Handel.
Das ist dann auch manchmal frustrierend, oder?
Das ist frustrierend, aber das gehört zum Job dazu, sage ich mal. Also wer das nicht aushält, der kann, glaube ich, also ich rede jetzt über Spieleautoren, aber es betrifft wahrscheinlich viele Kreativjobs. Also der kann halt kein Spieleautor sein. Wenn ich nicht verkrafte, dass mir ein Verlag sagt, ja, das Spiel ist, vielleicht sagt er eh, Spiel ist okay oder es ist nett oder es ist sogar cool, aber es passt halt nicht in die Zeit oder nicht in unsere Programmlinie, was auch immer. Ja. Wenn du das nicht verkraftest und abhaken kannst oder daraus lernst, ja, vielleicht ist das Spiel einfach zu teuer oder zu groß oder was auch immer. Also es ist ein viel Lernprozess dabei und dann kannst du natürlich den Prozentsatz an Ideen, die auch verwirklicht werden, erhöhen, indem du einfach vorher schon Ideen, wo du selber erkennst, die sind vielleicht ganz nett, aber die führen nicht zu einer Veröffentlichung, die dann vielleicht in eine andere Richtung treibst oder sogar komplett einstellst.
Du hast schon ein paar Mal den Prototypen erwähnt. Was gibst du da ab, wenn du sagst, du hast den Prototypen, den du auch dann, glaube ich, erstmal dem Verlag gibst, oder?
Genau, also Ziel ist es, einen Prototypen zu haben, den dann der Verlag bekommt oder verschiedene Verlage bekommen, damit sie selber sich ein Bild machen können. Weil es ist natürlich das Um und Auf, ich kann nicht einfach einen Spieler finden, eine Regel schreiben und das nicht testen. Also das Wichtigste oder eines der wichtigsten Sachen ist einfach das Testen mit verschiedensten Testrunden, mit Personen, mit verschiedenen Zielgruppen, Altersgruppen und so weiter. Und das mache ich natürlich, bevor ich Verlagen meine Idee vorstelle, einfach um zu sehen, passt das, und es ist ein sehr langwieriger Prozess mitunter. Aber im besten Fall haben diese Testrunden gut funktioniert. Das ist natürlich ein ständiges Anpassen. Also auch hier kriegt man hartes Feedback, hoffentlich hartes Feedback, weil nur das hilft halt weiter. Und dann wird das Spiel halt überarbeitet, der Prototyp verändert, wieder getestet, wieder Prototyp verändert, wieder überarbeitet und so weiter. Solange bis ich eben damit zufrieden bin, solange bis ich sehe, okay, das macht mir jetzt Spaß, das macht meinen Testern Spaß und jetzt kann ich es den Verlagen präsentieren. Entweder ich mache das selbst oder ich mache das mit einer Spieleagentur, White Castle Games heißt die, die sitzt auch in Wien. Die übernimmt auch das Pitchen, sozusagen das Vorstellen von meinen Ideen bei den Verlagen. Und im Idealfall, nach so einem kurzen Pitch, wo man das Spiel 5 Minuten, 10 Minuten vielleicht vorstellt bei einer Messe oder bei einem privaten Treffen mit einem Redakteur, kann man das Interesse wecken und der will dann natürlich das Spiel mitnehmen nach Hause sozusagen in die Redaktion, damit sie dort das Spiel eben auch testen, auch mit ihren Zielgruppen, auch selbst und dann eben die Entscheidung treffen können, passt das ins Verlagsprogramm, finden Sie das cool, glauben Sie an die Idee und wollen Sie das vielleicht eben verlegen.
Und der Prozess kann dann auch schon mal ein Jahr oder länger dauern. Das hast du vorhin mal auch erwähnt.
Also der Prozess kann viele Jahre dauern. Also ich glaube, bei Smart 10 waren es 6 Jahre, 7 Jahre. Ich glaube, 6 Jahre von der ersten Idee, bis dann tatsächlich das Spiel in Skandinavien veröffentlicht wurde. Also das haben 20, 30 Verlage gesehen, das Spiel als Prototyp, und haben abgelehnt, weil sie gesagt haben, ja, Quizspiele, das ist gerade nicht so, alle Leute wollen nur mehr Quiz am Handy spielen. Das war damals die Zeit, da war die App Quizduell, war da gerade sehr beliebt und alle haben Quizduell gezockt am Handy. Ja, wie sich herausgestellt hat, ist es nicht so. Also die Leute wollen sehr wohl noch mit realen Personen am Tisch sitzen und was spielen. Aber das hat tatsächlich eben 6 Jahre gedauert, bis die Idee dann doch veröffentlicht wurde. Der Christoph Reiser, mein Co-Autor, und ich, wir haben da ja gar nicht mehr so richtig dran geglaubt. Ja. Wir waren zwar super überzeugt, dass das ein wahnsinnig geniales Spiel ist, aber natürlich, wenn du 20 Absagen bekommst, da kannst du so abgebrüht sein, wie du möchtest und das schon 20 Jahre machen. Das tut halt schon was mit dir oder zumindest mit deinem Blick auf diese Idee.
Klar.
Dass du dir denkst, ja, wahrscheinlich haben sie ja recht, ne? Hatten sie nicht.
Aber es ist tatsächlich als erstes in Skandinavien erschienen, also nicht im deutschsprachigen Raum, nicht in Österreich.
Ja, oder? genau. Also da war natürlich schon auch die Hürde, also diese Smartbox, die musste designt werden von einem Industriedesigner. Da musste man schon ein bisschen Zeit noch verlagseitig investieren und auch Mühe und auch Geld. Und da hat sich dann eben ein finnischer Verlag, Martinex heißen die haben sich dann drüber getraut und haben das dann eben entwickelt, fertig entwickelt sozusagen, produziert und kam dann in Skandinavien mal raus und hat dann gleich auch 2 Spielepreise bekommen in Schweden und in Dänemark. Und das hat natürlich auch geholfen, um dann die restliche Welt sozusagen für sich zu entdecken, für das Spiel. Mhm. So ist es dann auch zurück nach Deutschland oder nach Wien eigentlich, also es macht ja Piatnik, zurückgekommen und ist mittlerweile auch in 30 Ländern weltweit erhältlich, in ich weiß nicht, wie vielen Sprachen, also wahrscheinlich auch so circa 30. Ganz Europa auf jeden Fall. Das ist schon verrückt, wenn du weißt, so viele in so vielen Ländern und eben so viele Menschen spielen da dein Spiel. Das ist schon, ja, ich kann es manchmal gar nicht selber glauben. Ja.
Und läuft jetzt ja tatsächlich als tägliche, ich glaube fast tägliche Sendung im österreichischen Fernsehen. Genau. Wie hast du das erlebt? Warst du da irgendwie auch eingebunden oder?
Ja, so am Rande muss ich sagen. Also ja, es läuft von, also wochentags immer Montag bis Freitag, ich glaube kurz vor 6 auf ORF1. Das ist natürlich auch der Wahnsinn, ja. Also da hat mich dann meine Agentin mal angerufen und das war schon länger im Gespräch. Vielleicht eignet sich das für eine Fernsehshow. Aber Fernsehen ist halt wieder eine ganz eigene Welt. Da muss halt auch sehr, sehr viel zusammenpassen. Ein Sendeplatz muss frei sein. Jemand muss eben dieses Spiel umsetzen fürs Fernsehformat und so weiter. Das passiert de facto nicht. Also ich kenne kein oder kaum ein anderes Brettspiel, das dann zur Fernsehshow wurde. Klar gibt es Fernsehshows, die dann eine Brettspielableger bekommen haben, ja, so Schlag den Raab oder Millionenshow oder Wer wird Millionär. Aber die umgekehrte Richtung, das passiert eigentlich
sehr
nicht.
Selten,
und dann, ja, genau. Ja, und dann kriegst du dann einen Anruf mit, okay, das kommt jetzt ins Fernsehen, ja. Das denkst du dir ja gar nicht. Also ich hatte nicht vor, Spiele zu veröffentlichen, geschweige denn eine Fernsehshow zu machen. Bisschen überwältigend alles natürlich. Aber wir waren ein bisschen eingebunden. Wir haben dann gemeinsam beraten. Es wurde ja ein bisschen adaptiert von der Punktevergabe, weil es dann natürlich um Geld geht und du kriegst dann nicht in jeder Runde gleich viel, sondern das steigt ein bisschen an, je mehr du riskierst und so weiter. Also es gibt ein paar Adaptionen und da war ich und wir beratend tätig und natürlich haben wir uns dann auch das Studio angeschaut und so weiter. Also ja, aber die restliche Sache, die wird auch von der Produktionsfirma übernommen. Auch was die Fragen betrifft zum Beispiel, also es läuft halt 5 Tage die Woche und für so eine Fernsehshow brauchst du, ich glaube, der Producer hat einmal gesagt, 15 bis 17 Fragen jeden Tag. Mal 5 für eine Woche, da bist du in einem Monat bei einer ganzen Erweiterung fürs Matten. Ja, also das ist natürlich auch redaktionell ein Riesenaufwand, wo ganz viele Leute mittlerweile involviert sind. Also auch weltweit die Fragen zu recherchieren für die ganzen Themenpacks und Erweiterungen, die es da gibt.
Genau, ich habe schon gesehen, also Smart 10 gibt es jetzt auch in unterschiedlichen Erweiterungen, Versionen. Geht das auch alles von dir aus oder wie läuft es?
Teilweise ging es auch von mir aus. Also ich habe gerade am Anfang des Erfolgs von Smart 10 habe ich sehr intensiv auch an der Fragenentwicklung mitgearbeitet und Fragen recherchiert mit einem eigenen Team auch um mich herum. Mittlerweile hat das so eine Fahrt aufgenommen. Also in Skandinavien gibt es, glaube ich, 25 Erweiterungen schon. In Österreich wahrscheinlich, also Deutschland, Österreich 10 herum. Das ist ein Zeitaufwand, den kann ich nicht mehr leisten. Aber ich gebe zum Beispiel Ideen, wenn ich welche habe, und ganz neu jetzt im Herbst kommt eben Smart 10 Spotlight, wird das heißen. Und da ist die Smartbox beleuchtet. Das heißt, du kannst auch im Halbschatten oder im schummrigen Licht oder wenn du draußen im Sommerabend sitzt, ohne Taschenlampe einfach weiterspielen. Und das habe ich mir irgendwie irgendwann in den Kopf gesetzt, dass das cool wäre, und habe 2 Jahre selber mit 3D-Drucker und Lötkolben und so habe dann mir was gebastelt. Habe das dann den Finnen gezeigt sozusagen und die haben dann auch gesehen, das ist ziemlich cool. Ja, und jetzt kommt das eben raus. Also da bin ich auch sehr stolz darauf, dass ich da auch, das ist jetzt weniger ein Kreativpart natürlich, aber auch solche Dinge machen mir Spaß. Das ist ja auch eine Sache, ich habe so viele Talente, ich kann vieles ganz okay, nicht so als Superspezialist super gut. Und das ist eben das Feine, als Spieleautor kannst du so viele unterschiedliche Skills und unterschiedliche Herausforderungen irgendwie angehen oder nutzen, dass das einfach so voll Spaß macht. Ne? Da fühle ich mich einfach ja sehr, sehr wohl, dass ich so viele Dinge einfach ausprobieren kann. Das ist einfach. Und das ist beim Smart 10 eben auch so, dass ich löte sonst nichts, ja. Aber okay, ich kriege das irgendwie hin halbwegs. Es ist sicher keine schöne Lötverbindung geworden, aber das ist mir dann so wichtig, dass ich diese Idee, komm, lass uns das Ding beleuchten, das wird cool, dass ich da eben auch, keine Ahnung, 50 Stunden investiere, um dann dem Verlag zu zeigen, das könnte richtig cool werden, schaut sich das an.
Und gibt es auch mal so Phasen, wo die Ideen nicht so sprudeln, auch die Kreativität nicht so da ist?
Klar, ja, absolut, absolut, sowas kommt. Ja, dann habe ich Panik. Ich hatte immer wieder so Phasen, wo monatelang einfach keine neuen Ideen gekommen sind irgendwie, ja, oder alles nur so, weiß ich nicht, okay, aber irgendwie doch nicht das Tollste. Ja, und natürlich kriegst du dann Angst, vielleicht ist es jetzt aus, ja, vielleicht war es das. Ich, so wie auf deine Frage vorhin, ich kann dir nicht so genau sagen, woher die Ideen kommen. Und daher weiß ich natürlich auch nicht, wo ich sie suchen soll, wenn sie mal nicht kommen. Glücklicherweise war es bis jetzt immer so, und je älter ich wäre und je länger ich das mache, umso zuversichtlicher bin ich, dass das einfach wirklich nur Phasen sind, die auch vorbeigehen. Also ich kann das mittlerweile schon wesentlich entspannter ertragen sozusagen, wenn einmal ein bisschen so eine Ideenflaute da ist. Und das tut ja auch gut. Also ich kann ja auch nicht jeden Tag Vollgas neue Ideen spinnen. Du brauchst ja ein bisschen eine Ruhe, eine Auszeit, um neue Ideen, um Platz zu schaffen in deinem Kopf, in deiner Kreativität, damit eben Platz für was Neues auch ist. Und dann kommt es schon von alleine.
Hilft dann in solchen Phasen auch die Teamarbeit oder sich mit anderen auszutauschen?
Also, ja. Absolut. Also Austausch ist generell sowas Wichtiges. Also allein, dass du siehst, es geht anderen auch so, ist ja schon mal beruhigend. Aber eben auch, dass du dich an einen Co-Autor wenden kannst sozusagen, oder der kommt eh dann vielleicht mit einer Idee. Also ruft mich der Markus Lawicek an, mit dem habe ich die magischen Schlüsseln gemacht, ja, und sagt, hey Arno, ich habe da jetzt eine Idee für das Gimmick, was du mir da vor 5 Jahren gezeigt hast, und dann geht's schon wieder los. Also das schätze ich ja eben auch an dieser Co-Autorenschaft, dass du eben nicht nur zu Hause alleine hockst und die Ideen alleine in deinem Kopf herumwälzt und drehst, sondern dass das eben so ein Miteinander ist und man sich gegenseitig eben nicht nur bei den Ideen, sondern bei der gesamten Spieleentwicklung einfach gegenseitig pusht und auch unterstützt natürlich. Gemeinsam geht alles irgendwo einfacher.
Und die magischen Schlüssel ist ja auch ein Spiel für Kinder. Du hast ja viel Kinderspiele entwickelt. Hat sich das so ergeben oder war dir das von Anfang an irgendwie auch, das heißt von Anfang an, aber so war das schon dir schon lange wichtig?
Ja, also es war mir schon lange wichtig und ist mir immer noch wichtig. Ich bin in meinem Geist wahrscheinlich selber noch ein bisschen ein Kind. Also ich mag das einfach so auch selber, die magischen Schlüsseln zu spielen zum Beispiel. Aber ja, mein erstes Spiel war auch ein Kinderspiel. So viele Kinderspiele waren es tatsächlich gar nicht, die ich gemacht habe. Wahrscheinlich nur 4 oder 5. Aber jedes Spielegenre sozusagen hat ja gewisse Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Und bei Kinderspielen ist es eben was ganz, ganz Spezielles. Das Spiel muss Spaß machen, es darf nicht zu komplex sein, es muss am besten ohne viel Text auskommen und es muss vor allem auch die Themenwelt sehr stimmig mit dem Spielprinzip und mit der Mechanik verwoben sein sozusagen. Also es reicht jetzt nicht, wenn du da jetzt ein Spiel hast mit Würfeln und dann sagst du, okay, passt, wir machen Raumschiffe oder wir machen Eichhörnchen. also das Thema einfach draufzusetzen, das ist zu wenig mittlerweile. Es gibt so viele gute Spiele. Da muss wirklich alles passen, ja. Das, die Themenwelt, die Illustration, dann das Spiel. Und das ist eben eine Richtung von, ich sage jetzt einmal, das ist so die schwierigste Herausforderung. Also die Kinder sind einfach die härtesten Spieler auch, ja. Wenn das Spiel, wenn es nicht Spaß macht den Kindern, ja, dann stehen die nach 3 Minuten auf und gehen einfach, ja. Das ist ja, die bleiben ja nicht sitzen und lächeln freundlich und sagen, ja, es war eh okay, aber nächstes Mal spielen wir lieber was anderes, ja.
Das also ist ich Feedback beim Prototypen noch härter.
Ganz hart, ganz hart. Da kommst du mit einem Prototypen in den Kindergarten, ja, setzt dich hin, hast 30 Stunden dran gebastelt und das Feedback kommt von 4 Kindern. Ja, war langweilig, ja. Okay. Ja, dann packst du halt wieder ein und gehst. Also, ja, es ist was Schönes, ein Kinderspiel zu entwickeln, weil wenn es dann funktioniert, dann siehst du halt auch die leuchtenden Kinderaugen und wie viel Spaß da am Tisch sitzt, ja. Bei den magischen Schlüsseln, da gibt's eben so eine Schatzkiste und Schlüsseln, wo manche sperren und nicht. Und da ist so dieser magische Moment, wird jetzt mein Schlüssel, den ich da habe, wird der jetzt die Schatzkiste sperren oder nicht? Und einfach dieses daneben sitzen und dieses Beobachten, wenn dann diese Schatzkiste zum Beispiel aufspringt und die Kinderaugen zu leuchten beginnen, wenn da die Edelsteine rausfunkeln, die man sich nehmen darf. Das ist einfach unbeschreiblich schön, ja. Dann haben wir als Autoren sozusagen alles richtig gemacht und der Verlag natürlich auch mit der Umsetzung.
Und durch diese, ich sage jetzt mal, diese Prototypenphase entstehen die Spiele ja auch mit den Kindern dann gemeinsam, oder in gewisser Weise?
Ja, also es ist halt sehr schwierig, eine Testrunde mit Kindern zu bekommen, ja. Wenn du eigene Kinder hast, dann geht das einfacher oder Kindergarten oder so. Aber wir machen es meistens dann doch so, dass wir das Spiel einmal so weit entwickeln, dass es den Erwachsenen Spaß macht. Weil wenn du jetzt mit einem komplett kaputten Spiel zu den Kindern gehst, dieses Feedback kannst du auch von Erwachsenen haben. Also wenn du ständig würfelst und du kommst nie auf ein Feld, wo du eigentlich hin musst, solche Dinge abzufedern, da gibt's noch ein paar Stufen, bevor ich wirklich zu den Kindern gehe und mit ihnen teste, um mir solche Szenen zu ersparen, wie das war so langweilig, ja.
Ja, Arno, jetzt machen wir eine ganz kurze Entweder-Oder-Runde, eine kurze Fragerunde und du darfst gerne spontan antworten.
Mhm, alles klar.
Würfeln oder Karten ziehen?
Oh, Karten ziehen.
Partyspiel oder Strategiespiel?
Party, ganz klar Party.
Sachertorte oder Mozartkugel?
Die Sachertorte von meiner Mama.
Mathematische Formeln oder chemischer Baukasten?
Mathe. Ich habe Chemie nie verstanden, obwohl ich Physik studiert habe. Ich muss das gestehen.
Fußball oder Wintersport?
Fußball. Gestern Österreich 10-0 gegen San Marino.
Ja. Spielen in großer Runde oder lieber zu zweit?
Ja, dann nehme ich doch die große Runde. Ich mag beides. Große Runde.
Geplanter Urlaub oder spontan verreisen?
Geplant.
Pünktlich oder akademische Viertelstunde?
Pünktlich, auf die Minute.
Sudoku oder Kreuzworträtsel?
Sudoku. Kreuzworträtsel.
Alles zu seiner Zeit.
Genau, also zuerst mal 3 Stunden Sudoku, aber irgendwann habe ich dann genug Sudoku und dann, ich habe auch von Kreuzworträtsel nach 3 Stunden genug.
Ja, in der ersten Folge dieses Podcasts war der Buchautor Stefan Egeler zu Gast und wir haben ein bisschen gesprochen auch über seine Jugend und wie er zum Schreiben gekommen ist und er hat auch von seiner Leidenschaft für Rollenspiele wie das Schwarze Auge gesprochen, was ihm dann später auch beim Schreiben und Entwickeln von Personen und Plots geholfen hat. War dieses Rollenspiel-Genre für dich auch mal interessant?
Interessant war es schon, ist es auch immer noch, aber in der Zeit, wo ich genug Zeit gehabt hätte dafür, habe ich irgendwo nicht den richtigen Freundeskreis dafür gehabt. Also ich hatte eine Rollenspielrunde, in die ich ein bisschen reingeschnuppert habe. Es hat irgendwie nicht so geklickt, sage ich mal, weil das hängt halt schon sehr von der Runde ab natürlich, vom Spielleiter. Aber ich sage mal, es ist definitiv etwas in meinem Leben, was ich noch einmal intensiver ausprobieren möchte. Es reizt mich sehr. Ja. Du musst halt schon bereit sein, sehr viel Zeit zu investieren, ja. Und es wird natürlich, wenn du älter wirst, wird es zumindest bei mir schwieriger, Leute zu finden, die auch so viel Zeit haben, um ein Rollenspiel zu spielen. Also findest du natürlich, wenn du jetzt konkret weißt, ich will jetzt unbedingt ein Rollenspiel finden. Zum Glück gibt es das Internet, also ich bin mir sicher, jeder, der möchte, findet eine Runde. Ja, aber irgendwo hat sich's halt einfach nicht ergeben. Aber möchte ich ausprobieren. Und irgendwann möchte ich auch noch Warhammer oder so Miniaturen bemalen. Aber das mache ich dann alles in der Pension vielleicht.
Ja, Stefan hat auch gesagt, dass er gerne noch heute mehr spielen würde, aber ihm selbst auch die Zeit fehlt mit Familie und Schreiben und dem Job natürlich. Ja, und was natürlich jetzt wahnsinnig viel gibt, sind diese Escape Room Spiele. Das ist ja ein neuer, großer Trend. Viele davon sind aber eigentlich nur einmal spielbar. Was hältst du davon? Wie stehst du dazu?
Ich liebe Escape Spiele. Ich war am Anfang skeptisch, weil ich kannte halt die Escape Rooms tatsächlich schon, wo du ja wirklich in einem Raum eingesperrt wirst, wo die Rätsel einfach im Mobiliar oder also wo du halt aus diesem Raum ausbrechen musst. War am Anfang skeptisch, ob das jetzt wirklich als Brettspiel oder als Gesellschaftsspiel funktioniert. Aber wie man sieht, es funktioniert. Ich finde auch, es funktioniert. Es macht viel, viel Spaß. Und ich glaube, Escape-Spiele sind im Moment, und mit Moment meine ich wahrscheinlich schon die letzten 10 Jahre, zuerst das am stark wachsendste Segment in der Spieleszene und wahrscheinlich jetzt, wenn man alle Escape-Spiele zusammenrechnet, alle voran die von Cosmos, von den Brands, dann werden wahrscheinlich mehr Escape-Spiele verkauft als andere Spiele. Also vielleicht nicht ganz so extrem, aber das ist sicher einer der größten Bereiche gerade, das funktioniert. Wahrscheinlich auch durch Covid, also du kannst Escape-Spiele allein spielen, du kannst dir zu zweit spielen oder zu dritt oder zu viert, du arbeitest einfach in einer Runde, du brauchst nicht recht viel dafür. Ja, und ich denke mir, also mit diesem Einmal-Spielen habe ich gar kein Problem, ja, weil also das, ich weiß jetzt gar nicht.
Nichts, wo dir das Herz blutet.
Nee, gar nicht. Also stell dir vor, du gehst ins Kino, was zahlst du denn dafür? Ich schaue den Film einmal. Ich war schon ewig nicht im Kino, ich habe keine Ahnung, was das gerade kostet. Aber ich glaube, da bist du mit einem Escape-Spiel günstiger unterwegs. Wenn du es zu zweit machst, sowieso viel günstiger, ja. Und das ist halt auch ein Erlebnis für einen Abend. Und das kann man halt nicht nochmal spielen. Ja, das muss man halt wissen. Ja, das war am Anfang, war das schon ein bisschen so, oh Gott, und da wird sogar Spielmaterial vielleicht zerstört oder zerschnitten oder ja. Mittlerweile haben sich die Leute, glaube ich, auch daran gewöhnt, dass das halt so ist, und wer sowas mag, alles gut, und wer es nicht mag, der kauft es halt nicht. Also es gibt auch Escape-Spiele, die werden zumindest das Spielmaterial nicht zerstört, die kannst du dann wieder schön in Kuverts packen und dann weiterverkaufen oder tauschen oder wem anderen einfach weitergeben, der das Abenteuer vielleicht noch nicht kennt.
Ja, du hast ja schon mal gesagt, als du jung warst, gab es noch nicht so viele Brettspiele. Es hat irgendwann zugenommen. Jetzt wird die Welt, es wird alles digitaler. Hast du das Gefühl, dass die Brett- und die Gesellschaftsspiele, dass das abnimmt oder dass sich da was verändert? Andererseits hat man ja auch andere Möglichkeiten mittlerweile, die Dinge miteinander zu verbinden, also mit Apps und so weiter.
Ja, also lustigerweise, diese Frage, die kommt seit 10 Jahren mindestens in Interviews. Manche Podcaster oder Artikeln prognostizieren auch das Ende des Brettspiels eben wegen den Apps und weil die Leute immer mehr Videospiele und Handyspiele spielen. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Also Brettspiele boomen seit Jahren. Covid hat sowieso einen unglaublichen Push gegeben. Das analoge Spielen wird immer beliebter und immer mehr Leute spielen einfach bewusst auch, ohne einen Bildschirm vor sich zu haben. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt. Also wir dachten immer, okay, jetzt kommen die Handys und es ist so viel möglich und man kann natürlich viel coolere Umsetzungen machen, wo der Computer alles übernimmt von der Punktevergabe und so weiter. Aber den Leuten geht halt dieses, ich sitze den ganzen Tag vor einem Schirm, entweder bei der Arbeit, am Handy, auf Social Media, immer mehr auf die Nerven und sehnen sich, glaube ich, einfach auch danach, dieses Ding einmal wegzulegen und etwas angreifen zu können, zu sehen an meinem Gegenüber. Der ärgert sich jetzt, weil ich jetzt so einen coolen Move gemacht habe. Darum geht's ja, ja. Also da war ich jetzt toll und ich kann stolz sein und ich sehe, das gefällt dem anderen vielleicht nicht, weil er verliert. Oder umgekehrt, der freut sich so, weil er jetzt gewonnen hat. Das sind alles Emotionen, die ich halt am Handy, wenn ich gegen mich selbst spiele oder auch wenn ich online Multiplayer spiele, das kriege ich halt nicht so unmittelbar mit. Und das ist ein ganz eigenes Erleben. Das werden Handys oder andere technische Geräte einfach nie ersetzen können.
Und man bringt halt das soziale Umfeld, man bringt die Familie oder auch die Freunde einfach auch gemeinsam an den Tisch, analog.
Absolut. Auch wenn du eine Runde hast, wo jetzt vielleicht die Gesprächsthemen ein bisschen fehlen oder das ein bisschen steif ist, was auch immer, ja. So ein Spiel hat ja auch so viele Icebreaker-Eigenschaften sozusagen. Du kommst mit einem Spiel mit Leuten ganz anders in Kontakt und ins Gespräch. Also du siehst schon, was ist das für ein Typ, allein wie der das Spiel spielt, ne? Will der jetzt jede Regel ganz genau befolgen oder ist er eher locker drauf, guter Verlierer, schlechter Verlierer? Und während des Spielens kommst du auch ins Gespräch, ja? Also oft ist ein Spiel einfach etwas, das den Abend so ein bisschen ich würde jetzt nicht sagen rettet, aber durchaus aufwertet. Ja? Mhm. Also du hast einfach ein intensiveres oder ein anderes Sozialgefüge oder einen sozialen Austausch, wenn du das passende Spiel auf den Tisch bringst. Ja? Also wenn wir uns jetzt zu einem Gläschen Wein treffen und hey, plaudern wir ein bisschen und dann knall ich dir irgend so ein Spiel hin und sage, okay, 5 Stunden wird es dauern, pass mal auf, 1,5 Stunden nach den Notizen. Passt vielleicht nicht, aber wenn ich sage, okay, schau, ich habe da ein lustiges Spiel, dauert 10 Minuten, lass uns ausprobieren. Dann haben wir mal eine gemeinsame Beschäftigung und kommen so irgendwie ins Tun und ins Reden und ja.
Das sollten wir mal machen.
Reden wir nachher, wenn wir Zeit finden.
Und wie ist es, welche Rolle auch nochmal zum Thema digital, Social Media, welche Rolle spielt heute Marketing oder auch Social Media für dich vielleicht als Spieleentwickler, auch für die Spieleverlage?
Also für die Spieleverlage primär wird das wichtiger und wichtiger und ist, glaube ich, auch nicht mehr wegzudenken wie aus so vielen anderen Bereichen. Man muss sich halt vor Augen halten, es kommen jedes Jahr, da geistern immer so Zahlen herum, aber so 1000 bis 1500 Spiele-Neuheiten kommen allein im deutschsprachigen Markt jedes Jahr auf den Markt. Das ist halt eine gigantische Menge, die kein Spieler und auch schon gar kein Kunde, der kein Spieler ist, das kann man natürlich gar nicht mehr überblicken. Und wenn man da herausstechen will, dann muss man in erster Linie ein sehr, sehr gutes Spiel machen, das sehr, sehr gut umsetzen, auch optisch, und dann dafür auch Werbung machen. Und dazu gehört Social-Media-Kanäle genauso dazu wie Werbung auf großen Online-Händler-Plattformen. Das ist einfach so ganz wichtig für den Erfolg eines Spiels, meiner Meinung nach, oder bei meinen Spielen sehe ich das auch viel, ist die Mundpropaganda. Weil es eben oft so ein Aha-Erlebnis gibt. Also wenn ich jetzt Smart Tenwo mitbringe, dann haben die Leute oft Lust, das Spiel nachher selber zu besitzen und mit anderen Leuten zu spielen. Das ist bei Brettspielen schon noch einmal, glaube ich, intensiver als bei Videospielen, sage ich jetzt einmal. Vielleicht nicht ganz so stark wie bei Büchern, ja, wo, glaube ich, eher auch, ich habe das und das gelesen, das war voll gut, kann ich dir empfehlen. Gibt es bei Spielen auch, also das ist nach wie vor wichtig, aber online wird einfach wichtiger und wichtiger. Und für mich als Autor, ja, also ich glaube, für junge Autoren ist das wesentlich wichtiger als jetzt für mich. Also die Redaktionen, die kennen mich mittlerweile. Ich habe gute Kontakte, ich habe meine Agentur. Die Leute wissen, dass ich Spiele mache und welche Spiele ich mache. Das heißt, ich bekomme jetzt bei den Verlagen schon genügend Aufmerksamkeit für meine Neuentwicklungen sozusagen, dass ich jetzt nicht unbedingt vielleicht eine Webseite oder eine Instagram-Seite bräuchte. Aber ich habe sie trotzdem, ich nehme an, du hast mich auch so gefunden, deswegen reden wir hier. Also
unter anderem.
Ja. Unter anderem, okay, ja genau.
Aber es macht dir auch Spaß ein bisschen, dieses Tool, ich sage jetzt mal, zu bedienen oder?
Ja, voll. Also meine Webseite, die mache ich eigentlich für mich. Das ist für mich so eine Auflistung. Ich will ja auch sehen, welche Spiele habe ich veröffentlicht und ich habe sie natürlich alle bei mir zu Hause im Regal stehen. Aber das ist für mich so ein bisschen eine Datenbank, wo ich manchmal auch einfach selber draufgehe und schaue, oh wow. Dass dieses Spiel ist letztes Jahr rausgekommen und so. Also es ja, gibt mir selber auch was, das einfach auf einen Blick zu sehen, was ich alles schon geschaffen habe und was für Spiele da draußen von mir herumgeistern.
Und im Fernsehen laufen zum Beispiel auch.
Und im Fernsehen laufen, ja, genau.
Ja, Arno, wir kommen langsam zum Schluss und ich würde gern von dir noch wissen, welches Spiel, das nicht von dir stammt, du hast ja schon ein paar genannt, aber was würdest du unseren Hörerinnen und Hörern unbedingt empfehlen und warum?
Das ist aber ganz schwierig, diese Frage. Also ich müsste eigentlich so viele Spiele empfehlen, weil es gibt halt so viele Genres. Was ich empfehlen kann, wenn man jetzt nicht so viele Spiele kennt oder nicht so spieleaffin ist vielleicht, aber so zwischendurch mal was ausprobieren möchte, das wäre Flip 7. Es war dieses Jahr nominiert für das Spiel des Jahres. Hat schließlich nicht gewonnen, aber war eben bei den besten 3 Spielen sozusagen des Jahrgangs. Und das ist ein ganz einfaches Kartenspiel. Erinnert ein bisschen an Blackjack, also jetzt vom Spielsystem. Es geht natürlich nicht um Geld, aber es geht schon ums Zocken, um Risiko. Nehme ich noch eine Karte, aber wenn ich eine Karte zu viel nehme und da kommt die falsche, dann verliere ich sozusagen alle Punkte, die ich sonst bekommen hätte in der Runde. Das ist super schnell erklärt, kostet nicht viel, macht richtig Spaß, geht in großen Runden. Ich finde, das könnte man und sollte man sich mal anschauen vom Kosmos Verlag.
Super, das werde ich mir auch mal anschauen. Bei uns ist Romy Cup in der Familie, der große Renner.
Ja, Romy Cup, seit Jahrzehnten ist das, glaube ich, auch ein Dauerbrenner. Aber ich glaube, das kennt man. Also deswegen habe ich auch absichtlich jetzt was Neues empfohlen, natürlich.
Gibt es noch ein Spiel aus deiner Feder?
Also wer Smart Ten noch nicht kennt, sollte auf jeden Fall mal eine Runde Smart Ten spielen, wenn man dem Quizspiel nicht ganz abgeneigt ist, aber auch diejenigen, die Quizspiele eigentlich nicht so gern mögen, Smart 10 ist ganz anders als alle anderen Quizspiele. Das, glaube ich, kann man gut mal auf den Tisch bringen. Oder natürlich meine Neuheiten, also Blitzwisser, für alle, die schnelle Wortspiele mögen, jetzt erschienen beim Game Factory Verlag, Kategorien finden mit einem wahnsinnig stressigen 10-Sekunden-Timer, der unglaublich nervig ist, im positiven Sinn. Und What's Next, eine neue Quizserie beim Abacus Verlag gemeinsam mit Ralf Zurlinde. Da kommt jetzt die erste Packung, ist ein ganz kleines Schächtelchen, wird wahrscheinlich um die 10-12 Euro kosten nur und geht super schnell. Also das ist in 2 Minuten erklärt und in 10 Minuten ist die erste Partie fertig und da werden noch ganz, ganz viele andere Themenpacks kommen. Also erstes Thema ist What's Next, Erfindungen.
Ja, super, Arno. Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch und deine spannenden Einblicke. Weitere Infos zu Arno und seinem Spielekosmos findet ihr wie immer in den Shownotes und ja, vielen Dank nochmal, lieber Arno, und viele Grüße nach Wien.
Sehr gerne, danke für die Einladung und ich würde sagen, jetzt schnappen wir uns ein Spiel und legen einfach los, oder?
Genau, das machen wir. Ciao, ciao, bis dann.
Tschüss.
Das war eine neue Folge von Veröffentlicht. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn und hinterlasst gerne eine Bewertung. Ein großer Dank an Gerhard Kusche für die Musik und an Christoph Brasser für die technische Unterstützung. Ich bin Sebastian Flecker und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.